Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Jetzt hatte ich einen kurzen Moment einen Schreck, wenn ich ehrlich bin. Ich war sicher, dass ich schon hier oben war und meine Predigt hergelegt hatte. Und jetzt war es leer. Und da mir das schon mal passiert ist, also nicht hier, aber schon mal, dass ich eine Predigt zu Hause liegen lassen hatte und ein falsches Kuvert dabei hatte, und ich jetzt noch ein Kuvert hatte, was auch nicht das der Predigt war, war ich für einen kurzen Moment sehr schockiert. Es wäre faszinierend gewesen zu schauen, was ich alles noch so weiß, aus meinem Kopf heraus, aber ob das gereicht hätte, keine Ahnung. Ich möchte gerne am Anfang noch beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt hier haben können, für den Gottesdienst. Für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, und ich wünsche mir, dass das eine gesegnete Zeit ist. Ich wünsche mir auch für die Zeit der Predigt jetzt, dass du reden kannst zu uns, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Herr, es geht um dich, um das, was dir wichtig ist, und Herr, ich wünsche mir einfach, dass dies jetzt geschieht in dieser Zeit. Amen. Himmelskraft, das neue Thema, die neue Predigtreihe. Hier seht ihr es nochmal, ganz toll. Himmelskraft. Ich weiß nicht, welche Assoziation ihr mit diesem Begriff verbindet. Also ob es euch so geht, wie das hier dieses Bild uns so ein Stück darstellt oder auch suggeriert, so Himmelskraft als was Übernatürliches, als etwas, was Menschen Dinge tun lässt, die jetzt nicht ganz so normal sind. Also ich habe mehrmals zu Hause geübt. Also entweder es war gut gesprungen oder ich kann nicht so lange in der Luft bleiben. Also die Frage ist einfach, Himmelskraft als was Übernatürliches, als etwas, was uns Dinge tun lässt, die mehr sind, als wir normalerweise tun können. Darum soll es ein Stück in der Predigtreihe auch gehen. Und es wurde ja schon von Simone gesagt, es geht im Endeffekt, oder wir schauen uns in den nächsten Wochen, da ja auch bald Pfingsten ist, den Heiligen Geist an. Und der Heilige Geist ist für mich die Person von den drei Personen, der einen Person des allmächtigen Gottes, die für mich irgendwie am schwersten zu fassen ist. Also ich meine, abgesehen davon, dass ein dreieiniger Gott schon meinen Verstand grundsätzlich ein ganzes Stück überfordert, kommt dann auch hinzu, dass ich mit Vater von Anfang an schon irgendwas verbinden konnte. Wahrscheinlich geht's euch ähnlich, ja? Jeder von uns hat einen Vater, ob er damit zufrieden war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir haben zumindest Bilder, die diesen Begriff irgendwie füllen. Jesus war mir ganz besonders am Anfang derjenige, den ich am ehesten verstehen oder wo ich am ehesten was zuordnen konnte. Es war jemand, der auf dieser Welt war, der gelebt hat als Mensch, der zwar außergewöhnliche Dinge getan hat, er hat herausfordernde Lehren gehabt, er hat herausfordernde Dinge getan und war schon irgendwas, was, wo ich sagen würde, das, so sieht mein Leben nicht aus und so werde ich niemals sein. Aber es war ein Bild, dem ich nachfolgen konnte. Und dann gibt es diese dritte Person, der Heilige Geist. Und der ist am wenigsten für mich fassbar und am wenigsten, ja, beschreibbar, weil er einfach nicht das so griffig ist wie die beiden anderen Begriffe und mir dazu einfach Bilder fehlen. Und dabei spielt er von Anfang an eine ganz wichtige Rolle. Also wenn man sich so die Bibel anschaut, schon am Anfang im Schöpfungsbericht wird der Heilige Geist erwähnt, der Geist Gottes, der über den Wassern schwebte und ein ganzes Stück aktiv an diesem Schöpfungsbericht beteiligt ist oder an der Schöpfung beteiligt ist. Dann später im Alten Testament tritt er immer wieder auf, nimmt Besitz von Menschen, die irgendwelche wirklich krasse Dinge tun. Er wird immer wieder erwähnt. Dann als Jesus auf dieser Welt war, auch er spricht über den Heiligen Geist, so wie das ja auch ein Stück in der Lesung dargestellt wurde. Er selbst, es wird beschrieben, dass der Heilige Geist auch auf Jesus gekommen ist. Und den Höhepunkt in der Bibel erreicht er dann in der Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte, die so die ersten Jahre der Christen beschreibt. Also dort wird so geschildert, wie die ersten Christen gelebt haben, woran sie geglaubt haben und was ihr Leben so ausgemacht hat. Und viele bezeichnen auch die Apostelgeschichte als die Geschichte des Heiligen Geistes, weil es da andauernd um den Heiligen Geist geht und weil er dort so sehr präsent ist. Und ich habe einfach mal so die erste Stelle, wo er so in der Apostelgeschichte vorkommt, rausgesucht. Und ich lese uns mal vor. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Als ich diese Stelle das erste Mal gelesen habe, dachte ich, bitte? Es ist eine Schilderung von etwas, was ich in dieser Art selbst noch nie erlebt habe und was mir schon vorkommt wie aus einer anderen Welt. Also ich habe mir überlegt, wie es mir gehen würde, wenn ich jetzt in meine Klasse kommen würde und würde Menschen vorfinden, die so drauf wären. Also es wäre mir völlig fremd und ich würde mich fragen, was haben die wohl für Zeug genommen? Und ein Stück ähnlich ging es Philipp Abrahams, einem Südfranzosen, der eigentlich noch ein Stück weiter südlich als Filialleiter einer Post versetzt werden wollte und an die Côte d'Azur wollte. Leider sind diese Plätze sehr beliebt und er musste dafür so eine kleine Lüge machen und er hat sich als Mensch mit Behinderung ausgegeben und das Ding flog auf und er wurde strafversetzt in den Norden von Frankreich. Und er hat einen riesen Horror vor diesem Norden Frankreichs und er trifft dort auf eine ganz besondere Volksgruppe, den Stis. Und wir schauen uns einfach mal so einen kleinen Ausschnitt aus dem Film an. Willkommen bei den Stis, und zwar der Moment, wo Philipp Abrahams, unser Südfranzose, das erste Mal in den Norden fährt. Also ich finde, ein sehr, sehr lustiger Film. Ich hatte richtig Bauchschmerzen danach, als ich den gesehen habe, also richtig Muskelkater bekommen. Und ich weiß schon, das ist nicht genau das, worum es jetzt geht mit dem Heiligen Geist, aber so vom Grundprinzip her stellt es schon das dar, wie es mir am Anfang auch damit gegangen ist, nämlich so die erste Zeit, als ich Christ war, Heiliger Geist, war für mich schon schwer und nicht nachvollziehbar oder irgendwie nicht einzuordnen. Und da ging es mir so ein bisschen ähnlich wie jetzt halt eben unserem Philipp Abrahams, dass ich, wenn Leute darüber gesprochen haben, dachte, von was reden die ja eigentlich so richtig? Und erst im Laufe der Zeit merkte ich, konnte ein ganzes Stück das besser und intensiver verstehen und machte dann auch so meine Erfahrung damit. So ähnlich wie es dann auch ihm ging, der dann mit den Stis ein ganzes Stück zusammenlebt und die dann gar nicht mehr so wild, also nicht mehr so merkwürdig findet, sondern so richtig gern dort ist. Und so ähnlich, wie gesagt, ging es mir in dem Fall auch. Und trotz allem bleibt es für mich schwer zu beschreiben und zu erklären, was nun so richtig der Heilige Geist ist. Den ersten Christen ging es eigentlich ähnlich. Sie benutzten Bilder, um das zu beschreiben, was sie unter dem Heiligen Geist verstanden. Also wie auch in dieser Bibelstelle deutlich wurde, als erstes kam der Wind. Sie sprachen von einem kraftvollen Wind, der durch das Haus wehte und sie alle erfüllte. Sie benutzten das Bild des Feuers. Sie sprachen von Feuerzungen, die auf sie kamen, die sie transformierten, veränderten. Und sie sprachen von einem Vogel. Sie griffen so das Bild von der Schöpfungsgeschichte auf, von dem Vogel oder dem Geist, der über dem Chaos schwebt und Ordnung in dieses Chaos bringt. Sie brauchten die Bilder, um eben etwas zu erklären, was auf der einen Seite so unfassbar, so fern wirklichkeitsfremd war und auf der anderen Seite ihre Realität ausmachte. Und was sollten sie anderes tun, als dass sie Bilder nutzten, Bilder, mit denen wir oder mit denen die Menschen damals was anfangen konnten. Und zu erklären hatten sie relativ viel. Ein Teil der ersten Christen hatte Jesus live miterlebt. Sie sind mit Jesus unterwegs gewesen und haben ein Leben gesehen, was eigentlich nicht wirklich beschreibbar war. Sie erlebten, wie Jesus Wunder tat, wie er lehrte, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und all das war faszinierend und extrem beeindruckend. Und dann erleben sie, wie dieser Jesus hingerichtet wird, gekreuzigt wird und für sie geht es in so ein richtiges Tal. Der, an dem sie alle, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, ist tot. Und jetzt stellen wir uns vor, zwei Tage später steht er auf einmal auferstanden vor ihnen. Das nächste, was sie wahrscheinlich in ihrer Welt völlig erschütterte, dann erleben sie, wie Jesus in den Himmel fährt und dann passiert es, dass irgendeine Kraft über sie kommt und sie völlig verändert. Was anders blieb ihnen also übrig, um diese Bilder oder all das irgendwie in Bilder zu packen. Aber nun die Frage, was ist denn nun der Heilige Geist oder welche Aufgabe hat er denn eigentlich? Grundsätzlich liest man in der Bibel oder spricht die Bibel davon, dass jeder, der Christ ist, der Christ wird, der in einer echten Beziehung mit Jesus lebt, diesen Heiligen Geist hat. Aber wozu eigentlich? Ist es sowas wie so ein spirituelles Äquivalent zu einem Tag in Geiselwind oder in Walt Disney oder wo auch immer? Ja, wenn man sich so das erste durchliest, dann hat es ja irgendwas davon, von irgendwelchen Berauschungsaktionen. Das ist nicht der Hauptgrund, das ist nicht das, worum es da eigentlich geht, sondern der Heilige Geist dient dazu, dass ein Christ Christ sein kann oder dass die Kirche Kirche sein kann. Und wir werden uns gerade in den nächsten Wochen so mit diesen einzelnen Aufgaben des Heiligen Geistes auseinandersetzen. Heute geht es um den Himmel in dir, um die Beziehung, die der Heilige Geist ermöglicht zwischen den Menschen und Gott. Nächste Woche geht es darum, wie der Himmel in dir es ermöglicht, nach Gottes Vorstellung zu leben. Dann geht es darum, wie der Himmel in dir Mission ermöglicht. Und als letztes, wie der Himmel in dir es ermöglicht, dass Liebe und Leben mitten in dieser Welt geschehen können. Und wie gesagt, heute starten wir mit der Aufgabe des Geistes, der Himmel in dir, wie er die Beziehung zwischen dir und Gott möglich macht oder wie er sie gestaltet. Und der erste Teil wird wahrscheinlich ein ganzes Stück theoretisch. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig und nicht zu wirr. Also, der Himmel in dir grundsätzlich. Der Geist ist gegeben, um Gottes Zukunft in der Gegenwart Wirklichkeit werden zu lassen. Als Jesus auf dieser Welt lebte, kam so ein Stück von einer anderen Welt in diese Welt rein. Und die Jünger erlebten das. Sie erlebten Wunder, die ihren Verstand überstiegen. Sie erlebten, wie ein Mensch aus ihrer Sicht gekreuzigt wurde und auf einmal auferstanden ist von den Toten und dann von dieser Welt weggegangen ist. Es kam ein Stück aus einer anderen Welt in diese Welt hinein. Es wurde Wirklichkeit. Und es zeigte sich etwas von dieser Welt, die Gott vorbereitet hat oder die irgendwann eintreten soll, nämlich eine Welt voll Frieden, voller Gerechtigkeit, von der schon im Alten Testament beschrieben wird, dass sie gut sein wird, dass so ein Bild Löwe und Lamm nebeneinander liegen, das dürfte heute schwierig sein. Dinge, die für uns unvorstellbar sind, aber die wir mit Frieden und Gerechtigkeit verbinden. Und genau diese Funktion übernimmt nun dieser Heilige Geist, der anstatt Jesus hierher gekommen ist, aus einer anderen Welt in unsere Wirklichkeit hinein. Paulus formuliert das im Epheserbrief und er schreibt dazu: Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott auch euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Epheser 1, 13 bis 14. Paulus, ein Apostel und so der erste christliche Autor, beschreibt hier, was der Heilige Geist eigentlich ist. Und ich finde es schon irgendwie nicht ganz so griffig oder auch nicht so schnell zu verstehen. Ich tue mich damit auch schwer. Aber etwas, was hier ganz deutlich wird, er bezeichnet den Heiligen Geist als ein Erbe. Er nutzt dafür ein griechisches Wort und das nennt sich Arabon und das bedeutet im neuen Griechisch Verlobungsring, ein gegenwärtiges Zeichen dessen, was zukünftig ist. Und das macht mir das ein ganzes Stück verständlicher. Als meine Frau und ich uns verlobt haben, war das schon etwas, was in dem Moment Wirklichkeit wurde, aber was irgendwie für die Zukunft war. Oder na, es kam nicht aus der Zukunft, aber es sollte Zukunft werden. Und es war etwas, was ein ernst gemeintes Versprechen war, eine Bindung, die wir eingegangen sind und die nicht einfach weggewischt werden konnte, sondern die das Endziel hatte, dass wir nach einem halben Jahr auch heiraten werden. Und schon in dieser Phase, ab dem Moment, wo diese Verlobung stattgefunden hat, begann ja im Endeffekt so dieser Weg in diese Ehe hinein. Und einiges veränderte sich in unserer Beziehung, bis es dann irgendwann in dem gipfelte, was dann unsere Ehe ausmacht. Und genau auf das bezieht sich ja auch Paulus. Und er nutzt etwas, was für Israel, für das Volk Israel damals sehr verständlich war. Nämlich er nutzt hierbei oder er bezieht sich hierbei auf die Geschichte von Israel, die aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt wurden, um in ein gelobtes, verheißenes Land zu kommen. Und dazwischen mussten sie viele Jahre durch die Wüste wandern. Und natürlich kamen Zweifel, Fragen und Probleme auf. Aber es geschah etwas ganz Wunderbares, nämlich die Bibel, also es wird berichtet in der Bibel, dass Gott in Form einer Wolken- und Feuersäule, Wolken- und Feuersäule, ihnen vorangegangen ist. Er ging mit ihnen diesen langen Weg. Und auch das war so eine Vorauszahlung. Er zeigt ihnen, ihr seid jetzt nicht einfach da raus aus diesem Land, um hier jetzt herumzuirren, sondern ich sehe das schon, was kommen wird. Ich sehe dieses verheißene Land und ich gehe euch voran und gehe mit euch dahin. Ich bin jetzt schon da als Anzahlung für dessen, was dann sein wird. Und genau dazu dient der Heilige Geist. Er kommt in aus dieser anderen Welt in unsere Wirklichkeit, um uns zu ermöglichen, hier mit Gott eine Beziehung zu haben und hier Christsein wirklich leben zu können. Deswegen bezeichnet die Bibel auch den Christen als eine neue Schöpfung, weil Gott mehr sieht als nur das, was jetzt hier ist, sondern er sieht schon das, was später kommen wird. Und dieses soll hier oder beginnt im Endeffekt jetzt schon. Der Geist ist die seltsame persönliche Gegenwart des lebendigen Gottes. Er führt uns, er warnt uns, weist uns zurück, zurecht, trauert über unser Versagen und feiert unsere kleinen Schritte auf dem Weg zum wahren Erbe. Eine Wirklichkeit aus einer anderen Welt beginnt hier. Und das Zweite, der Geist verbindet Himmel und Erde. Was die Bibel damit nicht meint, ist Folgendes. Es geht nicht darum, dass sie sagt, irgendwann in der Schöpfung kam eine göttliche Kraft und wirkte auf diese Welt und jeder von uns trägt jetzt irgendwie diesen göttlichen Funken, alles was diese Welt hat, oder jeder, alles, was es in dieser Welt gibt, die Natur, die Tiere, die Menschen und so weiter, tragen diesen göttlichen Funken und mehr ist nicht. So was man vielleicht allgemein oder als Pantheismus bezeichnen könnte. Sie bezeichnet auch damit nicht, dass der Himmel hier ist und die Erde da und ab und zu kommt dann mal so ein Pfeil, irgendwas Übernatürliches, was dann in diese Welt hineinschießt und sich dann wieder zurückzieht, so eine Art Dualismus, wenn man das so formulieren will, einmal hier und einmal da, und ab und zu schießt es einfach mal rein. Sondern der Heilige Geist dient dazu, dass Himmel und Erde sich irgendwie miteinander verzahnen. Dass ein Teil des Himmels und ein Teil der Erde eins werden. Deswegen bezeichnen die Bibel die Christen auch als Tempel des Heiligen Geistes. Darauf wird nächste Woche Christoph in seiner Predigt eingehen, deswegen werde ich jetzt hier gar nichts mehr groß dazu sagen. Aber der Ausdruck bedeutet, der Heilige Geist verzahnt Himmel und Erde miteinander im Christen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere schluckt, also ich schluck das selbst sehr. Ich habe mir überlegt, wie wäre denn das, also angenommen, es könnte ja auch sein, dass jetzt irgendwelche Schüler vor mir hier sitzen und ich dann morgen in mein Klassenzimmer marschiere und die dann sagen, aha, hier verbindet sich also Himmel und Erde. Wir dachten, das ist einmal andersrum, hier verbindet sich was anderes mit der Erde. Es ist schwer, sich vorzustellen. Also wenn ich mein Leben anschaue, ist es nicht so, dass ich sagen will, wow, also ich bin so, dass man erkennen kann, hier ist Himmel und Erde miteinander verbunden und es ist was extrem Tolles. Aber genau davon spricht die Bibel, indem sie sagt, als Tempel des Heiligen Geistes verbindet sich in dem Christen der Himmel mit der Erde. Und ein Teil dieser Wirklichkeit wird sichtbar oder sollte sichtbar werden. Das zu dem Theoretischen. Um das vielleicht ein Stück praktischer machen zu werden, was das auch für mich bedeutet, habe ich das nächste beschrieben, der Himmel in dir ganz konkret. Was macht nun dieser Heilige Geist ganz konkret in meinem Leben? Und das Erste, was er bei mir gemacht hat, er hat mich zum Christsein geführt. Ich bin war 15, 16 Jahre alt, als ich Christ geworden bin. Zur damaligen Zeit habe ich mich überhaupt nicht für Gott und für Christsein interessiert. Ganz im Gegenteil, ich liebte Heavy-Metal-Musik, so richtig Death-Trash-Metal. Also für die romantischen Stunden hatte ich Metallica, aber der Rest war dann schon ganz andere Musik. Ich liebte das Dunkle, das so die dunkle Macht, und ich interessierte mich sehr für Satanismus und Okkultismus. Dummerweise saß ich neben Also mein Nachbar war Christ und so war das für unsere Lehrer natürlich auch nicht so die tollste Zeit, weil wir die ganze Zeit erstens im Teenie-Alter waren und zweitens im Unterricht nur darüber diskutierten, wer von uns beiden nun recht hatte. Und das auch relativ lautstark stellenweise. Nun bin ich in der DDR groß geworden und es gab nirgendwo Literatur zu Okkultismus und Satanismus. Das stellte mich also vor ein Problem, weil wie will ich was praktizieren, von dem ich halt nichts finde, zu lesen. Und dann fiel mir ein, mein Nachbar ist doch Christ. Und er hat das so beziehungsweise, also ich wusste, dass die auch ab und zu aus der Schweiz so christliche Literatur bekamen. Und dann dachte ich mir, naja, es wäre vielleicht gar nicht so falsch, wenn ich mir mal ein, zwei solche Bücher mir anschaue und einfach schaue, ob ich irgendwas finden kann, wo ich irgendwelche okkulten Regeln oder Maßnahmen finden könnte, die ich dann mal praktizieren kann. Also es ging mir überhaupt nicht darum, irgendwas vom Christsein zu erfahren, sondern ich hoffte, irgendwelche satanischen Rituale darin zu finden. Wie ich auf den Gedanken gekommen bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn dann gebeten, mir mal so ein Buch mitzubringen und er brachte mir dann eins mit. Und dann habe ich das an einem Wochenende gelesen. Und es war eigentlich ein ganz, ja nichts Überragendes, es war eine Geschichte von einem Pastor, der in New York mit Straßenkids, mit gewaltbereiten Kids arbeitete und sich um die gekümmert hat und einfach geschildert hat, was dort passiert ist. Und das Faszinierende war, völlig unvorbereitet hat mich das getroffen. Mit einmal änderte sich das Bild, was ich vorher auch von Gott hatte, grundlegend. Und ich saß dann, ich habe das während einer Geburtstagsfeier gelesen, da waren lauter so erwachsene Menschen, mit denen ich nun nicht so viel zu tun haben wollte. Also meine Eltern waren halt bei irgendeinem Onkel eingeladen und ich saß da am Tisch und las und las. Und es nahm mich so gefangen, dass ich an dem Tisch, während die anderen so ihre Feier gemacht haben, einfach gesagt habe, ich will mit Gott leben. Heute rückwirkend sage ich mir, naja, aufgrund eines Buches und einfach mal so ein bisschen was leben, mein Leben komplett umzuhauen, das entspricht nicht mir. Aber ich glaube, genau das war der Punkt, dass in dem Moment dieser Geist aus dieser anderen Wirklichkeit gekommen ist, diese Himmelskraft, und mir gezeigt hat, wie Gott ist. Und ein ganzes Stück mich geöffnet hat für das, wie Gott ist, wie er mich sieht und wie vielleicht auch das Leben mit ihm aussehen könnte. Und immerhin hat diese Entscheidung bis heute gehalten. Und wo ich meiner Frau das erste Mal davon erzählt habe, die hat mich nur angeschaut und gesagt, wie kann man sich aufgrund von so einem Buch so beeinflussen lassen? Ja? Aber bei mir war es so. Und vielleicht kennst du es auch, dass so dieser Moment, wo du da sitzt, wo Menschen dir irgendwas über Gott erzählen und es auf einmal in dir wirkt und irgendwas verändert sich und du merkst, es spricht dich an. Genau das ist das, was der Heilige Geist in dem Moment macht. Nämlich dir so ein Stück den Weg zu öffnen für eine Beziehung mit Gott und mit Jesus. Das Zweite, was er für mich bedeutet, er ermöglicht mir Kindschaft. Paulus, unser erster christlicher Autor, schreibt im Römer 8, 14 bis 16, alle, die sich vom Geist Gottes leiden lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist, diese Himmelskraft, führt also dazu, dass ich in ein Kindschaftsverhältnis treten kann, dass Gott mir als Vater begegnet, dass ich Abba zu ihm sagen kann. Und das ist genau das, was mir so am Anfang meines Christseins, wo ich Christ geworden bin, so extrem wichtig geworden ist, dass es einen Gott gibt, der sich für mich interessiert und mit dem ich in eine Beziehung treten kann und der nicht irgendwie nur so Regeln hat und mich irgendwie vor vollendete Tatsachen stellt, sondern der mich im Blick hat, der mich liebt und zu dem ich Vater sagen kann. Egal mit welchem Bild auch. Also ich habe wirklich einen guten Vater, natürlich nicht den vollkommenen, aber ich habe keinerlei Probleme. Ich weiß durchaus, dass es Menschen gibt, die da auch sehr negative und schlimme Sachen erlebt haben. Aber einfach so dieses Bild des vollkommenen Vaters, zu dem ich gehen kann, bei dem ich mich ausschütten kann, mit dem ich reden kann. Und genau das ermöglicht mir der Heilige Geist, dass ich so eine Art Online-Verbindung herstellen kann zu ihm. Und mit ihm in dieser Beziehung leben kann. In einer Kindschaftsbeziehung. Ohne, dass Gott dadurch für mich so mini klein wird, sondern er ermöglicht mir beides. Auf der einen Seite zeigt er mir, wie groß Gott ist, wie wunderbar und herrlich. Und auf der anderen Seite, dass genau dieser große, herrliche Gott mich sieht, sich für mich interessiert und dass ich zu diesem Wesen Abba, lieber Vater, sagen darf. Der nächste Punkt, er ermöglicht mir Lehre. Also gerade am Anfang, als ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, merkte ich, wie schwer es ist, viele Dinge in der Bibel zu verstehen. Und bis heute geht es mir immer wieder so, dass es viele Stellen gibt, die mir unverständlich sind, wo Fragen da sind, die ich nicht verstehe. Und es hilft mir schon, dass ich vom Typ her so bin, dass ich gerne auch lese und dann drumherum lese und mich da versuche, soweit es geht, schlau zu machen. Aber es gibt trotz allem immer wieder Dinge, wo ich persönlich merke, irgendwie komme ich da nicht weiter. Und genau hier setzt wieder dieser Heilige Geist ein, diese Himmelskraft, die mir sagt, die mir in bestimmten Punkten einfach ein Stück das öffnet, was die Bibel mir zu sagen hat. Und ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass ich Stellen x-Male gelesen habe und nichts verstanden habe oder die mir völlig fremd waren und sie mich auf einmal angesprochen hatten. Und mir so ein Stück auch wieder von dieser neuen und von dieser anderen Wirklichkeit geöffnet wurde. Manchmal auch ganz persönlich, wo es gar nicht so sehr darum ging, so ein theologisches Gebilde aus einem Absatz zu lesen, sondern einfach, wo mich ein Wort, das Gott mir durch die Bibel sagen wollte, mich in meinem Herzen getroffen hat. Auch hier einfach dadurch, dass diese Himmelskraft da war, mich beeinflusst hat und zu mir gesprochen hat. Das nächste, er schenkt mir Trost. Diese Himmelskraft schenkt mir Trost. Ich musste an eine Begebenheit denken, die ist noch gar nicht so lange her. Und zwar, ich war sauer auf einen Menschen, der mir sehr, sehr nahe stand. Und es zog sich schon ein Stück hin. Und ich merkte, wie ich mich verletzt fühlte, ungerecht behandelt fühlte und einfach auch immer mehr Wut, ja, eigentlich immer Hass war es nicht, aber einfach Wut gekommen ist. Und ich schon richtig angespannt war. Und es zog sich, wie gesagt, über mehrere Tage hin und es war dann wieder, ich bin abends ins Bett und war dann noch damit beschäftigt. Und am nächsten Morgen stand ich auf und es ging mir immer noch im Kopf herum und es wurde irgendwie immer schlimmer. Und zu der Zeit hatte ich so einen Nagel bei mir auf dem Nebenbett liegen, so auf dem Schreibtisch, am Nachttisch. So in der Größe, der mich daran erinnern sollte, dass Jesus halt gekreuzigt wurde. Und zwar so richtig mit solchen Teilen, mit solchen großen, schweren Nägeln. Und während ich mich angezogen habe, sehe ich nun diesen Nagel und denke, ja stimmt, du hast ja vorgenommen, du wolltest morgens nochmal beten. Also habe ich mich hingesetzt und habe kurz gebetet. Und es ging überhaupt nicht um das, sondern ich war wie gesagt nicht gut drauf, wollte schnell, ja, segne diesen Tag und gib mir Kraft, bla 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 und los soll's gehen. Und mehr habe ich nicht gemacht. Und in dem Moment, als ich fertig war, gehe ich zur Tür und denke, merkwürdig, auf einmal war es weg. Auf einmal war das, was mich so bedrückt hat und was mir so viel Wut eingegeben hat, mit einmal war es weg. Das Problem war dadurch nicht gelöst. Das war eine andere Sache. Aber ich konnte auf einmal völlig frei damit umgehen. Und auch das war genau das, was der Heilige Geist in dem Moment die Himmelskraft in mir verändert hat. Und das Letzte, Himmelskraft wird ein ganzes Stück sichtbar. Immer wieder passieren Dinge, die meinen menschlichen Verstand völlig übersteigen. Menschen, die beten und mit denen passieren extreme Veränderungen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie sich ändern könnten. Es gibt Menschen, die geheilt werden auf unnatürliche Art und Weise. Es gibt Menschen, die Dinge in der Zukunft sehen, die mir völlig verborgen sind. Und all das sind Dinge, die der Heilige Geist, die Himmelskraft in diesen Menschen bewirkt. Es kommt praktisch diesen Stück Übernatürlichkeit, so wie wir das auf diesem Bild haben, der da die ganze Zeit in der Luft schwebt, ein Stück in seine Welt, in die Welt und wird sichtbar. Ich selbst habe da relativ, also ein paar Sachen habe ich erlebt. Eins vielleicht so als Abschluss noch, was mich da bewegt hat, ich habe für jemanden gebetet, der Migräne hatte, unter starker Migräne gelitten hat und schon längere Zeit. Ich habe selbst regelmäßig Kopfschmerzen, habe x-Male für mich beten lassen und es hat nie was gebracht. Und nun fragt mich halt jemand, dass ich für ihn bete, obwohl er Migräne hat. Denke ich, na, fromm wie ich war, habe ich gesagt, klar mache ich. Ja. Und habe nun gebetet und innerlich war es aber wirklich so, dass ich dachte, ja, es wirkt bei mir nicht, wie soll es bei ihm sein? Und ich habe nichts gespürt, es war gar nichts und das Ding war vorbei. Unsere Wege haben sich für eine Zeit getrennt und dann später haben wir uns wieder gesehen. Und wir saßen zusammen und redeten einfach so ganz normal, nicht über diese Sache damals. Und zwischendrin auf einmal meint sie, ach übrigens, weißt du, damals, wo du für mich gebetet hast, seitdem habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Und das fand ich sehr faszinierend. Und das lag ja nicht daran, dass ich so ein toller Mensch bin oder dass es so etwas besonders Großes war, sondern genau das war wieder die Himmelskraft, die etwas getan hat, was einfach das übersteigt, was mein menschlicher Verstand mir selbst, also was ich selbst fassen kann. Und deswegen so als letztes vielleicht für euch, für die nächste Woche, der Himmel in dir in der nächsten Woche. Versuch in der nächsten Woche bewusst den Himmel in dir wahrzunehmen. Wenn das wirklich so stimmt, dass diese Himmelskraft hier ist und dass sie in den Menschen wirken kann, dann muss sie auch irgendwie erfahrbar sein. Und ich wünsche euch, dass ihr das nächste Woche einfach mal probiert. Das kann ganz banal sein, dass ihr morgens einfach versucht, jeden Morgen dran zu denken, Gott zu bitten. Ob ihr das nun mit Gott, mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist macht, seid völlig dahingestellt. Aber dass ihr das probiert und schaut, ob ihr in dieser Woche, während der Tage, einfach den Himmel in euch spürt und seht und sich vielleicht punktuell oder vielleicht auch im Großen die Sichtweise von Jesus und von Gott verändert.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.